Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 12 bis 15. Darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erwecken und zu erinnern. Denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will mich aber bemühen, dass ihr dies alle Zeit auch nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt. Es ist erstaunlich, dass nur wenige Menschen sich über den Tod Gedanken machen, geschweige denn ganz offen darüber sprechen. Und da ist es gut und heilsam, dass zumindest einmal im Jahr ganz offiziell am Toten- bzw. am Ewigkeitssonntag daran erinnert wird, nicht nur der Verstorbenen zu gedenken, sondern sich auch der Tatsache ganz neu bewusst zu werden, dass auch wir einmal sterben müssen. Es ist wichtig, dass sich der Mensch dieser unumstößlichen Tatsache stellt und dann hoffentlich die richtigen Schlüsse daraus zieht. Wie der Psalmist ja bekanntlich betet, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, auf dass wir klug werden. Es fällt uns auf, wie offen und nüchtern der Apostel Petrus hier seine Glaubensgeschwister darüber informiert, der Herr habe ihm eröffnet, dass er bald sein irdisches Zelt, Luther hat übersetzt mit Hütte, verlassen werde, um in eine der himmlischen Wohnungen umzuziehen, wie Jesus gesagt hat, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wir wissen nicht, auf welche Art und Weise unser Herr Jesus seinem Diener seinen baldigen Abschied aus dieser Welt mitgeteilt hat. Wir wissen nur, dass er es tat. Auf jeden Fall muss es eine spezielle Offenbarung Gottes gewesen sein, die Petrus empfangen hat. Denn ich weiß, so schreibt er hier, dass ich meine Hütte oder wörtlich mein Zelt, er meint seinen Leib, bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Wir können nach dieser Aussage des Petrus davon ausgehen, dass er diesen Brief besonders darum geschrieben hat, weil er diese Mitteilung von Gott erhalten hatte. Und darum ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn wir uns am Toten Sonntag einmal speziell mit diesem Wort befassen, das ansonsten für uns lediglich eine Randbemerkung darstellt. Wir lesen diesen Text und nehmen das auch zur Kenntnis, dass der Herr dem Petrus geoffenbart hat, dass er bald sterben würde. Aber wir machen uns in der Regel nicht viel Gedanken, gerade über diesen Aspekt dieses Abschnittes. Und da ist es gut, dass wir heute mal etwas intensiver darüber nachdenken. Zunächst wollen wir aufs Neue bedenken, dass unsere Zeit in dieser Welt begrenzt ist und dass wir unterwegs sind zum Ziel der Ewigkeit. Wir sind, wie es ein Dichter einmal beschrieben hat, wie ein Reisender auf staubigen, steinigen Straßen, der die goldenen Gassen zum Ziel hat. Das Wort, das Petrus hier für seinen Leib gebraucht, das Wort Zelt, deutet an, dass wir unterwegs sind. Wir haben hier nicht ein bleibendes Zuhause, Wir haben hier keine bleibende Stadt, so heißt es im Hebräerbrief, in dem wir an die Erzväter erinnert werden. Von ihnen heißt es in Hebräer Kapitel 11, Vers 9, durch den Glauben ist er, nämlich Abraham, ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, es gehörte ihm ja nichts in diesem Land, außer dann später der Begräbnisstätte für seine Frau. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Ich denke, das geht unserer Natur entgegen. Besonders wenn es uns gut geht, dann würden wir gerne für immer hier auf dieser alten Erde bleiben. Und darum muss unser irdisches Dasein immer wieder mal kräftig erschüttert werden, damit wir, wie es im Hebräerbrief heißt, in Kapitel 13, die zukünftige Stadt suchen. Und so war es ja auch bei den Erzvätern. Das irdische Land, die irdische Verheißung war für sie nicht das Entscheidende. Ein Abbild der zukünftigen Herrlichkeit war es. Das ist ja auch heute. Das Land Israel ist für Israel nicht das Entscheidende. Gott steht zu seinem Wort, dass er seinem Volk dieses Land geben würde. Und wir wissen das aus der jüngsten Geschichte, dass Gott zu seinem Wort steht und es auch erfüllt hat und sein Volk auch wieder dort sammelt. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die zukünftige Herrlichkeit. Das irdische Land Israel ist lediglich ein Bild für die zukünftige Herrlichkeit, für den Himmel, für die ewige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und der ewigen Herrlichkeit. Und das wird deutlich, gerade auch im Hebräerbrief, in Vers 10 heißt es, denn er wartete auf die Stadt, nämlich Abraham, wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat. Das steht im Unterschied zu den Zelten, die hier zuvor in Vers 9 erwähnt werden. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Er wartete auf die zukünftige Herrlichkeit, auf das neue Jerusalem. So ist es auch mit uns. Wir sind unterwegs zu diesem Ziel ewiger Herrlichkeit, sofern wir unseren Herrn Jesus Christus als unseren Erlöser erkannt haben. Wir sind unterwegs zu ihm selbst, zu unserem himmlischen Vater, an dessen Herzen wir jetzt schon in Christus Jesus leben dürfen. Das ist wunderbar zu wissen, dass das unser Ziel ist. Wann dieser Abbruch unseres Zeltes geschieht, wann unser Auszug stattfinden wird und damit verbunden eben unser Einzug in die himmlische Herrlichkeit, in die ewige Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater und seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, wann das geschieht, das wissen wir nicht. Und wir können es auch nicht an unserem fortgeschrittenen Alter ablesen. Tatsache ist, dass dieser Tag bereits in Gottes Terminkalender feststeht. So lesen wir im Buch Hiob, Kapitel 14, Vers 5, dass die Tage des Menschen genau bemessen sind und Gott ihm eine Grenze gesetzt hat, die er nicht überschreiten darf. Also deine und meine Tage in dieser Zeit und Welt sind genau bemessen. Es steht schon im Terminkalender Gottes fest, wann du einmal von dieser alten Erde abscheiden wirst und umziehen wirst in die Ewigkeit und hoffentlich, und solche, die Christus haben und wiedergeboren sind, wissen das, in die ewige Herrlichkeit. Das steht schon fest. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Verantwortung für unseren Leib wenn wir krank sind beispielsweise, nicht wahrnehmen sollten. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Gott in seiner souveränen Macht und Herrlichkeit, in seinem souveränen Willen den Tag unseres Todes bzw. unseres Heimgangs schon bestimmt hat. Beides gehört zusammen. Die Frage ist, wie nun der Mensch auf diese unumstößliche Wirklichkeit seiner irdischen Vergänglichkeit reagiert. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt Menschen, die möglichst alles vermeiden wollen, was sie an ihr Sterben erinnern könnte. Sie haben einfach Angst davor, sich diesem Thema zu stellen. Ein Beispiel dafür ist der bekannte Spaßmacher Karl Valentin, der in München wohnte. Und von ihm wird erzählt, dass er eine, wie man so sagen pflegt, Heidenangst hatte vor dem Sterben. Und er war eines Tages unterwegs auf einer einsamen Straße und begegnete einem pferdebespannten Leichenwagen. Und als er ihn sah, machte er sofort eine Kehrtwendung und lief eilends davon. Nun, der Kutscher dieses Wagens hatte ihn erkannt und wusste, das ist der Karl Valentin, und er wusste auch um dessen Angst vor dem Tode. Und dann hat er sich einen Spaß erlaubt und ist hinter diesem Valentin hergejagt mit seiner Kutsche und, wie es heißt, und schwingt hinter dem keuchenden Spaßmacher die Peitsche drein wie ein apokalyptischer Reiter. Ein groteskes Bild. So finde ich. Nun, er konnte diesem Wagen davonlaufen, aber konnte nicht dem Tode davonlaufen. Karl Valentin starb 1948 im Alter von 66 Jahren. Und er ist ein Beispiel dafür, dass man das Thema Tod und Sterben möglichst vermeiden sollte, diesem Thema möglichst aus dem Wege gehen sollte. Karl Valentin wurde mit dem Sterben konfrontiert in dieser Situation, und da war für ihn den Spaßmacher Schluss mit lustig. Dann wurde es für ihn, für den Spaßmacher, todernst. Also so kann man reagieren auf dieses Faktum, dass wir einmal sterben müssen. Wir können allen versuchen auszuweichen, dieser Welt sämtlichen Problemen, wenn es eben möglich ist, aber wir können dem Sterben nicht ausweichen. Irgendwann wird uns der Tod ereilen, den einen früher, den anderen später. Es gibt andere, die sich mit der Tatsache ihres Sterbens abgefunden haben und für sich und ihresgleichen den Schluss ziehen: Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wir kennen dieses Zitat aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Paulus gebraucht dieses Wort, das damals allgemein im Umlauf war: Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das heißt also, wir wollen uns in der uns noch verbleibenden Zeit tüchtig ausleben, so viel wie möglich an Vergnügungen aus unserem Leben noch herausholen. Und diese Einstellung gibt es auch in verfeinerter Art. Selbst unter Gläubigen ist diese Einstellung zu finden. Was man früher nicht verwirklichen konnte, weil man durch bestimmte familiäre oder berufliche, vielleicht auch finanzielle Umstände eingeengt war, das will man jetzt noch im Alter, in der Zeit, die einem noch verbleibt und solange es gesundheitlich noch möglich ist, nachholen. Dabei spielt die Frage nach dem Willen Gottes, ob Gott das auch wirklich will, was man vorhat, gar keine große Rolle. Sie ist gar nicht ausschlaggebend, sondern es geht hauptsächlich um die Befriedigung rein egozentrischer Bedürfnisse. Gott gönnt uns ja manches, auch im Alter, auch an Erholung, an Reisen, ist alles möglich. Aber die Frage ist, ob es Gottes Wille ist, dass wir es tun. Und ob wir es tun, weil es Gottes Wille ist und nicht, weil wir es gerne wollen. Gott reicht uns manches da, es zu genießen, aber er reicht es uns da, nach seinem Willen. Und dann, wann er es will und wie er es will und nicht, wann wir es wollen und wie wir es wollen. Das ist ganz entscheidend wichtig. Das müssen Gläubige lernen und akzeptieren und sich darunter beugen und Buße tun, wo das bisher nicht der Fall gewesen ist, wo man gar nicht danach gefragt hat, ob man beispielsweise in Urlaub fahren soll oder nicht. Ob man irgendeine Reise unternehmen soll oder nicht. Dass man gar nicht danach fragt. Wie selbstverständlich nimmt man das einfach so in Anspruch, weil man es selbst will. Weil man selbst Lust dazu hat. Aber darum geht es nicht. Zumindest nicht in unserem Glaubensleben. Das überlassen wir der Gesinnung der Welt. Aber für uns gelten andere Prioritäten. Und Priorität hat der Wille Gottes und seine Verherrlichung, auch in diesen Dingen. Ganz abgesehen natürlich von den Verpflichtungen, die wir auch im Alter noch haben und wahrnehmen sollen. Nun also, das gibt es auch, dieses Leben nach dem Lustprinzip in verfeinerter Art und Weise bei den Gläubigen. Dass es nun auch solche gibt, die ihre noch verbleibende Zeit, nämlich Kraft und Geld, in edlere Tätigkeiten investieren, für ihre Kinder beispielsweise, für ihre Enkelkinder und auch für andere gute Zwecke Sorge tragen, das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Und das wollen wir auch nicht geringschätzen. Das gibt es auch bei Menschen, die grundsätzlich mit dem Glauben nichts zu tun haben. Und jetzt wenden wir uns einmal unserem lieben Bruder Petrus zu. Und er ist uns ja hier ein wunderbares Vorbild. Zunächst fällt uns auf, dass sich der Gedanke an seinen Tod, der Gedanke an die Ewigkeit nicht im geringsten negativ auf sein Leben ausgewirkt hat. Das Wissen um sein baldiges Abscheiden aus dieser Welt hat ihn weder innerlich im Blick auf seine Motivation, im Blick auf die Beweggründe seines Herzens und auch nicht im Blick auf sein äußeres Tun gelähmt. Im Gegenteil. Das ist ja das, was Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, in der Vergangenheit und auch sicherlich auch heute noch, manches Mal behauptet haben, beziehungsweise behaupten, dass nämlich die Christen Ausschau halten nach dem Himmel. Es wäre schön, wenn es wirklich so wäre, ja. Schon darin täuschen sie sich in der Regel. Ausschau halten nach dem Himmel und sich nicht mehr kümmern um die Sorgen und Nöte der Menschen hier auf dieser Erde. Das macht man ihnen zum Vorwurf. Das ist eine Verleumdung, die der Teufel selbst in diese Welt gesetzt hat. Und sie entspricht in keinster Weise der Wirklichkeit. Es mag hier und da Einzelfälle gegeben haben, auf die das zugetroffen hat. Aber grundsätzlich muss man doch sagen, dass solche, die diese Herrlichkeitshoffnung hatten, die Christus hatten als ihren Heiland, sich sehr wohl gekümmert haben um die Nöte und Probleme der Menschen in dieser Zeit und in dieser Welt. Das ganze Krankenhauswesen gäbe es gar nicht, wenn es nicht Christen gegeben hätte, die all das in Gang gesetzt hätten, die ein Herz gehabt haben für Kranke, auch für Arme, für Notleidende, in welcher Hinsicht auch immer. Das genaue Gegenteil ist also der Fall, und das sehen wir hier auch bei Petrus. Er schreibt in Vers 15, ich will mich aber bemühen, dass ihr dies allezeit auch nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt. Ich will mich aber bemühen. Da ist nichts von Resignation, von Kopfhängerei, von Gelähmtsein im Innersten und auch im Äußeren tun, sondern da ist Aktivität, da ist ja ein Getrostsein und dass er sich in der Verantwortung vor Gott wusste im Blick auf die Gemeinde Jesu. Ich will mich aber bemühen, dass ihr dieses allzeit auch nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt. Petrus wurde also durch die Tatsache, dass er wusste, jetzt ist meine Zeit bald abgelaufen, nicht passiv, weder innerlich noch äußerlich, sondern im Gegenteil, er tat das, wozu Gott ihn bestimmt hatte. Und das wird auch deutlich in Vers 13, in dem es heißt, ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erwecken und zu erinnern. Ich halte es für richtig. Menger hat übersetzt mit, ich halte es für meine Pflicht. Ich denke, er hat hier das Entscheidende getroffen, was Luther eben so formuliert hat, ich halte es aber für richtig. Ich halte es für meine Pflicht. Das heißt also, Petrus sah sich in der Verantwortung vor Gott, den Rest seiner Lebenszeit so zu verbringen, dass Gott dadurch verherrlicht würde. Das ist entscheidend. Das ist auch für dich entscheidend. Den Rest deines Lebens, wie viele Jahre, wie viele Tage, wie viele Stunden es auch immer noch sein mögen, so zu verbringen, dass Gott dadurch verherrlicht wird und Menschen dadurch gesegnet werden, nach dem Willen Gottes. Hast du so deine restliche Lebenszeit dem Herrn übergeben im Namen Jesu? Das wäre doch mal eine wichtige Frage für uns alle hier, für mich und auch für euch. Dass Petrus das hier so schreibt, ich halte es aber für richtig, ich halte es für meine Pflicht, bedeutet eben nicht, dass er einem guten Rat gefolgt ist, den ihm irgendein Arzt oder sonst ein kluger Mann nahegelegt hat, hör mal, es ist wichtig, dass du auch im Alter noch irgendwie eine Verantwortung, eine verantwortliche Tätigkeit wahrnimmst. Das ist gut für dich, sonst rostest du ein. Das war nicht seine Motivation, sondern die Verantwortung vor Gott war sein Beweggrund. Jetzt nicht untätig zu sein, nach der Kraft, die er noch hatte. Ich weiß nicht, wie alt er gewesen ist, als er diesen Brief geschrieben hat. Nicht untätig zu sein, sondern für Gott und für andere da zu sein. Die Verantwortung vor Gott, das war die treibende Kraft in seinem Herzen und Leben, auch in dieser Situation. Worin sah Petrus nun seine Verpflichtung und Verantwortung Gott gegenüber? Er schrieb seinen Brief, um sie an bestimmte Wahrheiten zu erinnern und sie dadurch in dem teuren Glauben zu stärken, den sie mit den Aposteln und mit allen anderen Gläubigen teilten. Vers 12, darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Das heißt, ich sage euch nichts Neues. Wir haben den Gläubigen im Grunde genommen nichts Neues zu sagen. Das ist ganz wichtig. Sondern wir bezeugen ihnen die alte Wahrheit des Evangeliums immer wieder neu und hoffentlich in der Abhängigkeit vom Heiligen Geist, der in uns wohnt, ohne den nichts geschieht, was Gott verherrlicht in unserem Leben. Nichts, aber auch gar nichts. Wenn der Heilige Geist heute Morgen hier nicht wirkt im Gottesdienst, geschieht gar nichts, überhaupt nichts. Es wäre besser gewesen, wir wären zu Hause geblieben. Wenn wir nicht damit rechnen würden, dass der Heilige Geist in unseren Herzen wirkt. Durch das, was Gottes Wort uns hier zu sagen hat. Also, er erinnert sie an alte Wahrheiten, an Wahrheiten, die ihnen bekannt waren, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Und das war zunächst einmal die Wahrheit von der Glaubensgerechtigkeit. Vers 1. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben, wertvollen Glauben empfangen haben in der Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Das war auch seine persönliche Freude. Petrus war ja ein Mann, der schwer versagt hat in der Nachfolge Jesu. Schlimmer als alle anderen, als er seinen Herrn verleugnete und sagte, ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Mit dem habe ich nichts zu tun. Und er liebte doch seinen Herrn und Meister, unseren Herrn Jesus. Er liebte ihn wirklich. Aber Petrus war total überfordert in dieser Situation, in diesem Passionsgeschehen. Mit dem Schwert hätte er gekämpft, das hatte er auch gezeigt. Aber den Lammesweg zu gehen, dazu war er nicht in der Lage. Und da kommt es zu diesem schrecklichen Ausspruch, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Ich kenne diesen Jesus nicht, an dem doch sein Herz hing. Petrus hat schwer versagt, auch später noch einmal, als er durch sein praktisches Tun die Gerechtigkeit aus dem Glauben auch für die Heiden verleugnete. Wir wissen das aus dem Galaterbrief. Paulus erzählt, wie er Petrus da zurechtweisen musste. Also Petrus war kein perfekter Mann in der Nachfolge Jesu. Und wie mag es gewesen sein im Laufe seines Glaubenslebens, ob er nicht manches Mal an dieses schreckliche Versagen erinnert worden ist? Und ob dann nicht der einzige Trost, den er hatte, der war, mein Herr und Meister hat mir vergeben. Sein Blut, das dann später am Kreuz für mich geflossen ist, hat mir alle Sünde zugedeckt, alle Schuld vergeben. Ich habe eine vollkommene Gerechtigkeit von meinem Vater im Himmel. Das war sein Trost im Leben und im Sterben. Das sollte und ist doch sicherlich auch unser Trost im Leben und im Sterben. Oder wollen wir Gott noch die Werke bringen, wenn er sie auch selbst gewirkt hat in unserem Leben und uns darauf verlassen? Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck, mein Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Und daraus ergab sich für Petrus dann auch ein geheiligtes Leben. Das, wozu er hier die Gläubigen ermahnte oder ermutigte, vom Evangelium her ermutigte. Daran hielt er sich ja auch selbst, wenn das auch nicht ohne Versagen abgegangen ist bei ihm. Er strebte der Heiligung nach. Und dann bringt er ihnen diese kostbare Wahrheit von der Wiederkunft Jesu, die Zuverlässigkeit des prophetischen Wortes im Blick auf das Kommen des Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit. Und er warnt sie vor den Irrlehren. Stärkt sie also in ihrer Glaubensgewissheit in jeder Hinsicht. Das war seine Aufgabe, die er hatte als Apostel und Mitältester, so bezeichnet er sich im ersten Petrusbrief. Seine Aufgabe, die Gemeinde zu stärken und ihnen deutlich zu machen, ihr seid auf dem rechten Weg. Es ist die rechte Gnade in Christus Jesus, in der ihr steht. Lasst euch nicht beirren, sondern geht diesen Weg weiter. Also das war es, wofür er sich vor Gott verantwortlich sah. Und darum schrieb er ihnen auch diesen Brief, damit die Geschwister zu jeder Zeit auf diese wunderbaren Wahrheiten zugreifen konnten. Und wie dankbar bin ich persönlich für diesen zweiten Brief, den Petrus geschrieben hat. Wenn man sich intensiver damit befasst, wie herrlich ist dieser Brief. Es geht um die zentralen Wahrheiten des Evangeliums. Wie dankbar dürfen wir sein für dieses geistliche Erbe? Wir profitieren davon. In dieser Stunde profitieren wir davon, dass Petrus angesichts seines baldigen Abscheidens diesen Brief geschrieben hat. Doch wunderbar, ja, dass wir mit da einbezogen sind. Nun sind ja die Gaben und Aufgaben in der Gemeinde Jesu individuell verschieden, doch zusammenfassend kann man doch sagen, wir alle haben in der einen oder anderen Weise die Verantwortung vor Gott. Vor Gott, wir stehen vor Gott, vor dem lebendigen Gott, am Bau des Reiches Gottes mitzuwirken. Es geht um das Geistliche, es geht auch um das materielle und leibliche Wohl der Menschen, wodurch unser Herr Jesus Christus sich verherrlichen will. Und sollte das nicht unser Herzensanliegen sein, in den wenigen Jahren oder Tagen oder Stunden, wir wissen nicht, ob wir den heutigen Abend noch erleben werden. Sollte das nicht unser Herzensanliegen sein? Zumal wir uns jetzt schon auf den Himmel freuen dürfen und in dem Wirken für Gott nicht auf uns selbst gestellt sind, sondern so ganz unter dem Zuspruch der Gnade Gottes in Christus leben dürfen. Lasst uns, egal wie lange wir noch zu leben haben, in unserem Zelt ein Segen für andere sein und ihnen einen Segen hinterlassen. Einen Segen hinterlassen, ihr Lieben. In der Kirchengeschichte gibt es ein schönes Beispiel, dass jemand seinem Sohn Johannes einen Brief schrieb mit wesentlichen Ratschlägen für sein Leben. Es war, wer weiß es, Matthias Claudius, dem Herausgeber des Wandsbecker Boten, dem wir das bekannte Lied verdanken. Wenn ich mich nicht irre, haben wir es Dienstagabend gesungen. Der Mond ist aufgegangen. In diesem Lied heißt es unter anderem so treffend: Wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir denken ja manchmal, wir wüssten viel. Wir wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Gott, lass dein Heil uns schauen, auf nichts Vergängliches trauen, nicht Eitelkeit uns freuen. Lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder, jetzt kommt's, fromm und fröhlich sein. Und am Anfang seines Briefes schreibt er Folgendes: Lieber Johannes, die Zeit kommt allmählich heran, dass ich den Weg gehen muss, dem man nicht wiederkommt. Ich kann dich nicht mitnehmen. Ich lasse dich in einer Welt zurück, wo guter Rat nicht überflüssig ist. Niemand ist weise vom Mutterleibe an. Zeit und Erfahrung lehren hier und fegen die Tenne. Ich habe die Welt länger gesehen als du. Es ist nicht alles Gold, lieber Sohn, was glänzt. Und ich habe manchen Stern vom Himmel fallen und manchen Stab, auf den man sich verließ, brechen sehen. Darum will ich dir einigen Rat geben und dir sagen, was ich gefunden habe und was die Zeit mich gelehrt hat. Und dann kommen diese Ratschläge. Überschrieben hat er seinen Brief mit den Worten: Gold und Silber habe ich nicht, kann ich dir nicht hinterlassen, das habe ich nicht, ne? Wie Petrus auch sagt. Gold und Silber habe ich nicht, ne? Zu dem Gelähmten an der schönen Pforte. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Ihr Lieben, lasst uns Buße tun, falls wir die uns verbleibende Zeit bisher noch nicht unter dem Gesichtspunkt des Reiches Gottes angegangen sind. Auf uns selbst gestellt vermögen wir es auch nicht. Wir haben eine Neigung in uns, die derart egozentrisch ist, dass es uns von Natur aus nicht um die Sache des Reiches Gottes zu tun ist. Auch als Gläubige müssen wir das leider vor Gott bekennen und sagen, Herr, vergib, wo es mir nur um mich zu tun war, wo meine Beweggründe nur auf mich selbst ausgerichtet waren und nicht auf dich und deine Verherrlichung. Vergib mir das bitte. Reinige mich davon durch das Blut deines Lebenssohnes. Wir wollen uns vor Gott darunter demütigen. Und das entspräche ja nun auch dem hinter uns liegenden Buß- und Bettag. Und was mir da aufgefallen ist, gestern oder vorgestern war es, worüber ich noch nie nachgedacht habe, spricht ja von Buß und Bettag. Ja, Buß und Bettag. Dass Buße zuerst kommt und dann erst das Beten. Erst geht es darum, dass wir unser Versagen bekennen vor Gott und uns neu freuen an der Vergebung und Gnade unseres Herrn Jesus. Und dass er unsere sündige Natur, die immer nur nach dem Irdischen ausgerichtet ist, dass er sie mit ans Kreuz genommen hat und dass wir nun teilhaftig sind seines göttlichen Lebens. Erst Buße tun, erst sich beugen und demütigen. Dann kommt auch der Geist des Gebetes. Ja? Denn der Geist des Gebetes ist nach Sacharja ein Geist der Gnade. Bin ich erfüllt von der Gnade Jesu, von seiner wunderbaren, lieblichen Gnade, wo er der Schönste ist für mich unter den Menschenkindern, in seiner Gnade. Da kommt auch der Geist des Gebetes und erfüllt mein Herz. Dann kann ich nicht anders, als Gott zu loben und zu preisen, ihm zu danken, Fürbitte zu tun und all das entspringt daraus. Es wäre auch ein gesegneter Eingang in die Advents- und Weihnachtszeit, kirchengeschichtlich. Dem Kirchenjahr entsprechend ist die Adventszeit immer eine Zeit der Buße gewesen, der Beugung vor Gott, der Vorbereitung auf das Kommen des Herrn. Und lasst uns bei all dem darauf achten, dass wir in allem, worin wir Gott in unserer verbleibenden Lebenszeit verherrlichen wollen, umfasst sind von der wunderbaren Gnade unseres Herrn Jesus. In den sicheren Schranken der Gnade Jesu wollen wir unseren Weg gehen. An unserem kleinen Balkon fehlt zurzeit das Geländer. Es wurde entfernt, um es zu renovieren. Der Vermieter hat dafür gesorgt. Und jetzt ist also der Balkon ohne Geländer, ohne Schranke, ohne Eingrenzung, ohne Schutz. Und an der Balkontür, natürlich von innen, hängt ein Schild und da steht drauf, Achtung, Achtung. Betreten des Balkons auf eigene Gefahr. Nun, wenn man jetzt den Balkon betritt, dann merkt man etwas von der Unsicherheit, die einen beschleicht und wie wertvoll doch solch ein Geländer ist. Und ihr Lieben, das ist mir ein Bild geworden, ein geistliches Bild geworden. Für die Gnade Jesu. Wenn sie uns nicht umfasst, stehen wir in der Gefahr, in den Abgrund der Werkheiligkeit und der eigenen Gerechtigkeit zu stürzen. Und davon mag Gott uns bewahren. Wenn nicht Gnade alles durchzieht und uns umfasst und uns umgibt, wenn wir nicht in dieser Schranke, in diesen Schranken der Gnade Jesu von Golgatha her gehen und laufen, dann wird es gefährlich. Also Achtung, Vorsicht. Ich schließe ab mit einem Zitat von Spurgeon, das diesen letzten Gedanken noch einmal dick unterstreichen soll. Also es geht darum, dass wir, um es zusammenzufassen, dass wir ein Leben führen in der restlichen Zeit, die wir haben, zur Verherrlichung Gottes und zum Wohl anderer Menschen. Grundsätzlich. Das sollte klar sein. Aber Achtung, dass wir hier nicht versuchen, aus dem eigenen heraus etwas zu produzieren sondern dass die Gnade die Macht und Herrschaft über unser Leben behält. Jetzt kommt das Zitat von Spurgeon. Bedenke, nicht dein Festhalten an Christus rettet dich, sondern Christus. Nicht deine Freude in Christus rettet dich, sondern Christus. Nicht einmal dein Glaube an Christus, wenn er auch das Werkzeug ist, sondern Christi Blut und Verdienst. Deshalb schau nicht auf deine Hoffnung, schau auf Christus, die Quelle deiner Hoffnung, nicht auf deinen Glauben, sondern auf Christus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Und wenn du das tust, können 10.000 Teufel dich nicht stürzen. Und jetzt bringt er einen Satz, der ja erschreckend ist, wirklich erschreckend ist. Und wenn wir das mal hineinnehmen in unsere Zeit und in unsere Verkündigungen heute, das ist etwas, was wir alle in unseren Predigten, Spurgeon sieht sich selbst darunter. Das ist etwas, was wir alle in unseren Predigten, wenn auch unbeabsichtigt, wie ich glaube, viel zu sehr verschleiern. Nämlich die große Wahrheit, dass es nicht unser Gebet, nicht unser Glaube, nicht unsere Taten, nicht unsere Gefühle sind, und wir fügen hinzu, sicherlich im Sinne Spurgeons, nicht unsere Buße, auf die wir bauen dürfen, sondern Christus und Christus allein. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir im Namen Jesu, dass wir an diesem Ewigkeitssonntag daran denken dürfen, dass unsere Zeit hier auf dieser Erde bemessen ist, von dir her bemessen ist. Und wir wollen uns darunter beugen und demütigen, dass wir so viel Zeit damit verbracht haben, nur uns selbst zu suchen, auch in unserer eigenen Frömmigkeit, wodurch du nicht verherrlicht worden bist und andere nicht gesegnet worden sind. Vergib es uns bitte, lieber Herr, um deines Namens willen, um deines vergossenen Blutes willen, Herr Jesus, bitten wir um Vergebung unserer Schuld und Sünde und danken, dass du diese gottlose Natur mit ans Kreuz genommen hast und dass dein Leben, Herr Jesus, unser Leben ist, dass wir von deiner Gnade nehmen dürfen, von der Fülle deiner Gnade, auch für den Rest unserer Lebenszeit. Du weißt, wie das bei dem Einzelnen ist. Du weißt um die Stunde unseres Abscheidens von dieser Erde. Gib Gnade, dass es ein reichlicher Eingang ist in dein ewiges Reich. Amen.